Reise in kindliche Klangwelten. 3. Vorsichtige Erforschung des Transportmittels und erste neugierige Blicke aus dem Fenster. Beginnen wir also mit der Reise einer Luftschwingung, auf der sie sehr viel Gepäck mitnehmen muss, um irgendwann als Musik, Sprache, Gesang, Bitte, Befehl, belangloser Hinweis, Liebeserklärung oder Wutanfall erkennbar zu sein. Luftschwingungen allein klingen nur doof, absolut nichtssagend. So klingt zum Beispiel eine einfache Luftschwingung. Sie kann allein weder lieben noch wütend sein, sie kann auch nicht bitten oder beraten. Wo stecken also diese Informationen? Was hat der Ton in seinem Gepäck, was diese Inhalte transportiert? Stellen wir diese Frage noch etwas zurück und sehen uns zunächst nur den einzelnen Ton an. Er ist nichts anderes als eine Luftschwingung, hervorgerufen durch den Tanz der Luftmoleküle. Diese wurden irgendwie zur Bewegung angeregt, zum Beispiel durch das Zupfen an einer Saite oder einem Gummiband, Blasen auf einer Flöte oder einem Rohr, Schlagen auf Holz, Fell oder Metall. Es gibt tausende von Möglichkeiten, die Moleküle zum Tanz aufzufordern. Selbst der Wind oder ein Blitz sind dazu in der Lage. Die Luft schwingt also, und sobald die Schwingungen eine Geschwindigkeit von etwa 20 Mal pro Sekunde erreicht haben, können wir sie hören. Rasende Luftmoleküle bringen es auf 20.000 Schwingungen pro Sekunde, aber da hat unser Gehör bereits aufgehört, ihnen zuzuhören. Bei etwa 18.000 bis 20.000 Schwingungen pro Sekunde ist Schluss. Bei diesen Zahlen wollen wir nicht kleinlich sein. Auf ein paar tausend mehr oder weniger kommt es gar nicht an. Wir können also etwa den gesamten Bereich zwischen 20 Schwingungen pro Sekunde und 20.000 Schwingungen pro Sekunde hören. Da ich keine Lust habe, immer wieder Schwingungen pro Sekunde zu sagen, führe ich schnell die Maßeinheit ein. Sie lautet Hertz mit TZ und wird HZ abgekürzt. 200 Hz bedeutet also, dass die Luft 200 Mal pro Sekunde schwingt. Ein Ton mit 400 Hz schwingt also 400 Mal pro Sekunde. Das könnte ich jetzt mit jeder Zahl zwischen 18 und 20.000 Zonen weitermachen und komme zu dem Ergebnis, dass es vereinfacht gesagt etwa 20.000 Töne gibt, die wir Menschen hören können. Eine moderne Klaviertastatur hat 88 Tasten, kann also nur 88 Töne erzeugen. Das sind gerade einmal ungefähr 0,44% der möglichen Töne. Was ist mit den restlichen Tönen? Lösen die sich in Luft auf? Verpuffen sie einfach so? Um diese Frage beantworten zu können, gehen wir kurz zu unserem einzelnen Ton zurück, der sich auf die Reise gemacht hat. Nehmen wir an, dass er 261 Hertz beträgt, denn mit ca. 261 Hertz schwingt der tiefste Ton auf der zu Unrecht nicht immer beliebten Blockflöte. Er sucht nach Freunden, mit denen er gemeinsam eine Melodie entwickeln kann. Er geht zu dem Ton neben sich mit 262 Hertz und fragt, ob sie gemeinsam spielen können. Der tippt nur an seine Stirn und löst sich auf. Unser Ton ist wieder allein und ganz ehrlich, er ist auch nicht traurig darüber, denn der Ton 262 war ihm viel zu ähnlich. Die 263 war auch nicht viel besser. Der Unterschied zu ihm selbst war etwas deutlicher, aber nicht deutlich genug. Und außerdem hatte er, wenn er neben ihm lief, so ein unangenehmes Kribbeln oder Flattern in der Magengegend. Er ging weiter, verglich, fand den nächsten halbwegs passenden Ton bei 277. Bis er schließlich bei 522 gelandet war, hatte er 11 Töne gefunden, mit ihm zusammen waren es also 12. Thank you. Dann stellte er fest, dass die 522 fast genauso klang wie er selbst, und ihm wurde klar, dass die doppelte Schwingung den gleichen Ton nur höher erzeugt, wie bei Männern und Frauen, die dieselbe Melodie singen. Später erfuhr er, dass Töne mit doppelter Schwingungszahl eine Oktave auseinanderliegen. Das kann man auch sehr gut am Klavier sehen. Das Muster aus schwarzen und weißen Tasten wiederholt sich nach 11 Tasten. Nachdem sich seine neuen Tonbekanntschaften in einer Reihe aufgestellt hatten, fragten sie: Und jetzt? Ich schiebe schnell einen Praxishinweis ein. In vielen Einrichtungen liegen farbige Röhren herum, die zu einem kleinen Schwertkampf auffordern. Dazu sind sie ursprünglich nicht gedacht. Es sind Boomhockers oder auch Boomwackers, die je nach Farbe unterschiedliche Töne erzeugen, wenn man sie anschlägt. Diese Röhren sind vergleichbar mit den Tasten eines Klaviers. Zurück zu unserem Ton, der gerade den anderen vorschlägt: Wir können jetzt gemeinsam Melodien erfinden. Einer von uns stellt sich vor die anderen, zeigt auf jemanden und der spielt seinen Ton. Dann geht es weiter, bis wir eine Melodie von, sagen wir mal, 6 Tönen haben oder 5 oder auch nur 3. Sie probierten eine Zeit lang verschiedene Kombinationen aus und waren mehr oder weniger zufrieden. Jeder hatte seine eigene Vorstellung von einer schönen Melodie. Dann schlug einer vor, ein Rätsel daraus zu machen. 5 Töne stellen sich hin und spielen jeweils einmal ihren Ton, den sich die anderen merken müssen. Dann drehen sich die anderen um und die 5 spielen ihre Töne in einer anderen Reihenfolge, die erkannt werden muss. Das war sehr schwierig und so fingen sie zunächst nur mit 3 Tönen an, steigerten sie aber im Laufe des Tages auf 6 Töne und gingen zufrieden schlafen. Unser Ton überlegte noch lange, warum er gerade diese Freunde ausgewählt hatte, schlief aber darüber ein. Im Traum erschienen ihm Pythagoras und andere Mathematiker, Physiker und weitere Gelehrte, die ihm anhand von Berechnungen, Planeten, Bahnen und Beobachtungen die Welt der Töne erklären wollten. Sie zeigten ihm, wie er mit einfachen Mitteln eine schwingende Saite bauen könnte und daran das Phänomen der Schwingung sichtbar und berechenbar machen könnte. Ein kleiner Hinweis am Rande: Es gibt sowohl im Internet als auch in der Literatur sehr viele Beispiele mit Klangexperimenten. Um den Zusammenhang von Schwingung und Klang anschaulich zu machen, genügen einfache Versuche mit Linealen, Gummis oder auch Versuche mit dem altbekannten Dosentelefon. Ganz spät in der Nacht träumte er, dass ihm ein Mathematiker begeistert vorrechnete, dass man eine Oktave in 12 Teiltöne zerlegen könnte, die Halbtonschritte auseinanderliegen würden. Da der obere Ton der Oktave doppelt so hoch ist wie der untere, also die doppelte Frequenz hat, müssen wir nur noch schnell die 12. Wurzel aus 2 ziehen, das ist ungefähr 1,059. Multipliziere man mit diesem Wert eine Frequenz, so erhalte man den nächsten Halbton, kapiert? Unser Ton nickte und hatte nichts verstanden. Das war auch gut so, weil es für ihn und auch für unsere Arbeit völlig uninteressant und sogar irreführend ist, wenn wir uns in die physikalischen und mathematischen Tiefen begeben und irgendwann beim Quintenzirkel und dem pythagoreischen Komma landen. Dieses Wissen ist vielleicht bei Wer wird Millionär oder Wer weiß denn sowas gefragt. Auch professionelle Musiker sollten die Zusammenhänge kennen. Für uns bleibt allein die Frage interessant, was mit den restlichen 19.912 Tönen geschieht, die wir nicht auf dem Klavier spielen können. Und dann fragt man sich doch auch, wer hat denn die Einteilung in 12 Teiltöne festgelegt? Können es auch 13 sein? Oder 27 oder 38, 49? Die Antwort darauf lautet ja, warum eigentlich nicht? Ich scheine mich immer mehr vom Thema Musik für Kinder zu entfernen. Noch einen kleinen Moment, dann bin ich da. Tatsächlich ist unser aus 12 Tonschritten bestehendes System in Europa beliebt. Wir könnten damit jede beliebige Melodie spielen. Es gibt auch mathematisch Sinn und führt mit wenigen Abweichungen zu einer ganz ordentlichen Einteilung der Oktaven. Dennoch haben wir aus diesem zwölftönigen System auf Dauer lediglich 7 Töne als Favoriten auserkoren. Allerdings wählen im europäischen Raum nicht alle dieselben Töne innerhalb einer Oktave aus. Es gibt Dur und Moll oder auch so verzweifelt klingende Bezeichnungen wie mixolydisch, hypomixolydisch oder das politisch völlig unkorrekt bezeichnete Zigeunermoll. Sie alle bedienen sich an diesem zwölftönigen Tonbuffet sehr unterschiedlich und erzeugen dadurch unterschiedliche Charaktere ihrer Musik. Außerdem haben sie den unschätzbaren Wert, dass sie Schülergenerationen in Verzweiflung gebracht haben und leider immer noch bringen, weil sie in Musiktests den genauen Aufbau dieser Tonleitern benennen oder erkennen sollen. Unnützes Wissen, was uns nicht zum Kern der Musik führen kann. Wer schon einmal im China-Restaurant war, kennt die uns etwas eintönig erscheinende Musik, die in allen Restaurants ähnlich klingt. Diese Musik kennt lediglich 5 Töne innerhalb der Oktave. Wer schnell und ohne Vorkenntnisse eine asiatisch anmutende Melodie spielen möchte, klimpert ein bisschen auf den schwarzen Tasten des Klaviers herum. Noch ein Gongschlag dazu und schon erwartet man, dass der Wok auf den Tisch gestellt wird. In den arabischen Ländern besteht ursprünglich ein 17- oder auch 19-töniges System. Und das kollidiert mächtig mit unseren westeuropäischen Vorstellungen. Zur Erklärung stellen wir uns vor, dass 2 Personen die gleiche Strecke zurücklegen, der eine hat längere Beine und benötigt 12 Schritte, der andere trippelt mit 17 Schritten nebenher. Beide werden also nie zum selben Zeitpunkt an derselben Stelle sein, erst mit dem 13. bzw. 18. Schritt treffen sie wieder aufeinander. Wenn wir das auf die Töne übertragen, werden wir innerhalb einer Oktave nie einen gemeinsamen Ton zwischen einem 17er-System und einem 12er-System finden. Hochmütig, wie wir sind, halten wir unser System von Dur und Moll für unschlagbar gut. Und diejenigen, die eine andere Einteilung haben, singen eben unsauber, basta. Der Gesang des Muezzin klingt dann in unseren Ohren ziemlich unsauber. Ist er aber nicht. Er entspringt nur einer anderen Tonauswahl aus diesem riesigen Meer der mindestens 20.000 Töne. In Südamerika finden wir Tonsysteme mit 22 Tönen und die digitale Technik heute beschert uns 1024 Töne innerhalb der Oktave. Selbst eine Heavy-Metal-Band veröffentlichte 2017 das Album Flying Microtonal Banana und verwendete eine 24-tönige Oktaveneinteilung. Wo wir gerade bei 2017 angelangt sind, machen wir schnell eine zeitliche Kehrtwende. Wir landen bei 1555 und entdecken bereits dort 2 Cembali, das sind Tasteninstrumente, die 36 Töne bzw. 36 Tasten innerhalb einer Oktave enthielten. Und jetzt noch schnell einen Abstecher nach Indonesien. Die dortigen Gamelan-Orchester spielen mit 5- oder 7-tönigen Systemen. Die verwendeten Instrumente sind so vielfältig in ihren Stimmungen, dass eine Notation unmöglich erscheint. Man setzt sich zusammen und spielt munter drauf los. Und das geht gut, wenn man es gewohnt ist. Unsere westliche Musik scheint den Musikern eher langweilig zu klingen. Manchmal spielt man in Indonesien auch mit den dort typischen Instrumenten, zum Beispiel dem Angklung, einem Bambusinstrument, klassische europäische Musik. Dann klingt der bekannte türkische Marsch von Mozart. So. Jeder fischt sich also aus dem unendlich großen Meer der Töne die heraus, die ihm am besten gefallen oder zu seiner natürlichen Umgebung passen und gehören. Es ist zwar so, dass das in Europa gängige Tonsystem weltweit akzeptiert und gerne gehört wird. Daraus aber abzuleiten, dass es das einzig wahre System sei und die Klangwelt nur aus dur-molltonalen Melodien bestehen würde, reduziert die bunte und faszinierende Klangwelt auf 0,4% ihrer Schönheit. Und das ist keine gute Quote. Es war also schon immer und überall so, dass sich die Menschen nicht der Faszination der Klangvielfalt verschließen konnten und immer wieder neue Ordnungswege fanden. Sie fanden und suchten neue, bis dahin nie gehörte Klänge, verbanden sie mit Geschichten und Fantasien, unerhörten Neuigkeiten, bis der Reiz des Neuen nachließ und man sich auf die Suche nach Neuem, Unerhörten begab. Ich fasse schnell zusammen. Andere Länder bevorzugen vielleicht andere Töne. Andere Länder bevorzugen vielleicht andere Tonabstände. Andere Menschen singen vielleicht andere Töne. Andere Menschen halten sie vielleicht gar nicht an Töne. Musiker akzeptieren diese Vielfalt nicht nur, sondern sind davon begeistert und nehmen sie gerne als Bereicherung ihres Schaffens auf. Man wird es vermutlich unter Musikern nicht erleben, dass sie sich in einen anderen Kulturkreis bewegen und dort störrisch auf ihrer Tonauswahl und ihrem Tonsystem beharren. Sie werden eine Symbiose, einen neuen Sound generieren und gemeinsam agieren, auch wenn sie damit nicht den Mainstream des Musikgeschmacks treffen. Diesen Aspekt werde ich aber in den folgenden Kapiteln weiter ausbauen und er wird auch zum Thema Integration führen.